Sie hören die Stimme der Stille, ausgewählte Fragmente aus dem Buch der Goldenen Vorschriften für den täglichen Gebrauch der Lanus, Schüler, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Helena Petrovna Blavatsky. Eine wortgetreue Übersetzung der 1889 erschienenen Originalausgabe, gewidmet den wenigen. Vorwort. Die folgenden Seiten sind aus dem Buch der Goldenen Vorschriften übertragen, einem der Werke, die im Osten in die Hände der Schüler der Mystik gelegt werden. Die Kenntnis dieser Vorschriften ist in jener Schule, deren Lehren von vielen Theosophen angenommen werden, bindend. Deshalb, und da ich viele dieser Vorschriften auswendig kenne, war ihre Übersetzung für mich eine verhältnismäßig leichte Aufgabe. Es ist wohl bekannt, dass in Indien die Methoden für die psychische Entwicklung je nach den Gurus, Lehrern oder Meistern, verschieden sind, nicht nur, weil sie verschiedenen philosophischen Schulen folgen, es gibt 6 davon, sondern weil jeder Guru sein eigenes System hat, das er im Allgemeinen sehr geheim hält. Aber jenseits des Himalaya sind die Methoden in den esoterischen Schulen nicht verschieden, es sei denn, der Guru ist nur ein Lama und nicht viel gelehrter als jene, die er belehrt. Das Werk, aus dem ich hier übersetze, bildet einen Teil der gleichen Reihe von Werken, der die Stanzen des Buch des Cyan entnommen wurden. Auf diese gründet sich die Geheimlehre. Wie das große mystische Werk Paramartha, das, wie uns die Legende von Nagarjuna erzählt, dem großen Arhat von den Nagas oder Schlangen, in Wahrheit ein Name, mit dem die Initiierten des Altertums bezeichnet wurden, überliefert wurde, beansprucht das Buch der Goldenen Vorschriften denselben Ursprung. Seine edlen und ursprünglichen Maximen und Ideen können unter verschiedenen Formen des Öfteren in Sanskritwerken gefunden werden, zum Beispiel im Janeswari, jener prächtigen mystischen Abhandlung, in der Krishna dem Arjuna in glühenden Farben den Zustand eines völlig erleuchteten Yogi beschreibt. Dies gilt auch für bestimmte Upanishaden. Das ist ganz natürlich, weil die meisten, wenn nicht alle der großen Arhats, die ersten Nachfolger von Gautama Buddha, Hindus bzw. Arier und keine Mongolen waren, im Besonderen jene, die nach Tibet auswanderten. Allein Aryasanka hat zahlreiche Werke hinterlassen. Die ursprünglichen Vorschriften sind auf dünnen, länglichen, rechteckigen Tafeln eingraviert, Kopien davon sehr oft auf Scheiben. Diese Scheiben oder Platten werden im Allgemeinen auf den Altären der Tempel aufbewahrt, die zu den Zentren der sogenannten kontemplativen oder Mahayana Yogacharya-Schulen gehören. Sie sind verschieden beschriftet, manchmal in Tibetisch, meistens jedoch in Ideographen. Die Priestersprache Sensar wird neben der Verwendung des eigenen Alphabets in verschiedenen Arten von Chiffrezeichen, die mehr den Charakter von Ideographen als den von Silben haben, ausgedrückt. Eine andere Methode, Lug im Tibetischen, ist die Verwendung von Zahlzeichen und Farben, wobei jede einem Buchstaben des tibetischen Alphabets entspricht, 30 einfache und 74 zusammengesetzte Buchstaben, wodurch ein vollständiges Geheimschriftalphabet gebildet wird. Benutzt man Ideographen, dann gibt es eine bestimmte Methode der Textlesung. In diesem Fall stehen die in der Astrologie gebrauchten Symbole und Zeichen, nämlich die 12 Tierkreiszeichen und die 7 Grundfarben, jede in dreifacher Tönung, das heißt hell, normal und dunkel, für die 33 Buchstaben des einfachen Alphabets sowie für Worte und Sätze. Bei dieser Methode bilden die 12 Tierkreiszeichen 5-mal wiederholt und mit den 5 Elementen und den 7 Farben verbunden ein ganzes Alphabet, zusammengesetzt aus 60 heiligen Buchstaben und 12 Zeichen. Ein Zeichen an den Textanfang gestellt, entscheidet, ob der Leser den Text nach der indischen Weise, bei der jedes Wort sich einfach dem Sanskrit anpasst, oder nach dem chinesischen Prinzip ideografisch lesen muss. Die leichteste Art jedoch ist die, die dem Leser gestattet, keine besondere, sondern jede beliebige Sprache zu gebrauchen, da die Zeichen und Symbole gleich den arabischen Zahlen oder Symbolen allgemeines und internationales Eigentum der initiierten Mystiker und ihrer Jünger sind. Die gleiche Eigentümlichkeit ist für eine der chinesischen Schriftarten charakteristisch. Sie kann von jedem, der mit den Zeichen vertraut ist, ganz leicht gelesen werden. Ein Japaner kann sie beispielsweise ebenso leicht in seiner Sprache lesen wie ein Chinese in der seinigen. Das Buch der goldenen Vorschriften besteht aus ungefähr 90 verschiedenen kleinen Abhandlungen. Einige davon sind präbuddhistischen, anderen späteren Datums. Von diesen lernte ich vor Jahren 39 auswendig. Um die übrigen zu übersetzen, müsste ich auf Übersetzungen zurückgreifen, die unter einer zu großen Zahl von Papieren und Notizen verstreut sind, die sich in den letzten 20 Jahren ansammelten und nie geordnet wurden. Das wäre keineswegs eine leichte Aufgabe. Sie könnten auch gar nicht alle übersetzt und einer Welt gegeben werden, die zu selbstsüchtig ist und zu sehr in der Welt der Sinne lebt, um vorbereitet zu sein, solche erhabenen ethischen Lehren im rechten Geist zu empfangen. Denn kein Mensch wird derartigen Ratschlägen je ein Ohr leihen, wenn er nicht ernsthaft und ausdauernd um Selbsterkenntnis ringt. Und doch füllt eine derartige Ethik in der östlichen Literatur zahlreiche Bände, speziell in den Upanishaden. Enthalte dich aller Lebensbegierde, sagt Krishna zu Arjuna. Diese Begierde weilt nur im Körper, dem Vehikel des verkörperten Selbst, nicht im Selbst, das ewig und unzerstörbar ist, das weder tötet noch getötet wird. Katha Upanishad. Enthalte dich sinnlicher Empfindung, lehrt das Sutta Nipata. Betrachte Vergnügen und Schmerz, Gewinn und Verlust, Sieg und Niederlage als gleich. Und weiter, suche Zuflucht allein im Ewigen. Zerstöre das Gefühl des Getrenntseins, wiederholt Krishna in jeder Form. Der niedere Gehirnverstand, Manas, der den umherschweifenden Sinnen folgt, macht die Seele, Buddhi, so hilflos wie ein Boot, das der Wind auf dem Wasser umhertreibt. Bhagavad Gita 2,70. Daher wurde es für besser gehalten, eine sorgfältige Auswahl nur aus jenen Abhandlungen zu treffen, die für die wenigen wirklichen Mystiker in der theosophischen Gesellschaft geeignet sind und deren Bedürfnissen sicher entsprechen. Nur diese werden die Worte von Krishna Christus, dem höheren Selbst, schätzen. Weise grämen sich weder um die Lebenden noch um die Toten. Niemals war ich nicht, noch du, noch diese Beherrscher der Menschen, noch wird einer von uns jemals in zukünftigen Welten aufhören zu sein. Bhagavad Gita 2,27. Ich habe in der Übersetzung mein Bestes getan, um die poetische Schönheit der Sprache und der bilderreichen Ausdrucksweise, die das Original auszeichnen, beizubehalten. Inwieweit ich dabei Erfolg habe, möge der Leser selbst entscheiden. Helena Petrovna Blavatsky. Fragment 1. Diese Unterweisungen sind für jene, die noch nicht wissen, wie gefährlich die niederen Ittis sind. Wer die Stimme des Nada, den tonlosen Ton, hören und verstehen will, muss zunächst die Natur von Dharana begreifen lernen. Nachdem der Schüler gegenüber Objekten der Wahrnehmung gleichgültig geworden ist, muss er den Raja der Sinne, der die Gedanken schafft und die Illusion hervorbringt, ausfindig machen. Der niedere Gehirnverstand ist der Schlechter des Wirklichen. Der Schüler muss daher den Schlechter erschlagen. Denn wenn ihm seine eigene Erscheinungsform so unwirklich vorkommt wie im Wachzustand alle Formen, die er im Traume sieht, wenn er aufgehört hat, die vielen Töne zu hören, vermag er den einen wahrzunehmen, den inneren Ton, der die äußeren zum Schweigen bringt. Denn erst nicht früher wird er Asat, der falschen Region, entsagen, um in das Reich von Sat, dem Wahren, zu gelangen. Bevor die Seele sehen kann, muss die innere Harmonie erlangt und müssen die irdischen Augen für jede Illusion blind gemacht worden sein. Bevor die Seele hören kann, muss das Ebenbild, der Mensch, taub sein gegen Getöse und Flüsterstimmen, gegen das Trompeten wilder Elefanten ebenso wie gegen das feine Sirren der goldenen Feuerfliege. Bevor die Seele begreifen und sich rückerinnern kann, muss sie eins sein mit dem stillen Sprecher, so wie die Form, nach der der Ton modelliert wurde, zunächst mit der Vorstellung des Töpfers eine Einheit bildete. Dann wird die Seele hören und sich erinnern. Zum inneren Ohr wird dann die Stimme der Stille sprechen und sagen: Wenn deine Seele lächelt, während sie im Sonnenlicht deines Lebens badet, wenn deine Seele inmitten ihrer Puppe aus Fleisch und Materie singt, wenn deine Seele in ihrem Schloss der Illusion weint und wenn deine Seele sich bemüht, den Silberfaden zu zerreißen, der sie an den Meister bindet, dann wisse, o Schüler, dass deine Seele irdisch ist. Wenn deine knospende Seele ihr Ohr dem Weltgetümmel leiht, wenn sie Antwort gibt dem Stimmengebraus der großen Illusion, wenn sie beim Anblick heißer Schmerzenstränen zurückschreckt, wenn sie sich von den Verzweiflungsschreien betäubt, der scheuen Schildkröte gleich in den Panzer der Selbstheit zurückzieht, dann lerne, Schüler, dass deine Seele ihrem schweigenden Gott kein würdiger Schrein ist. Wenn deine Seele mit zunehmender Kraft ihrem sicheren Zufluchtsort entschlüpft, sich losreißt aus dem schützenden Licht, ihren Silberfaden ausdehnt und vorwärts stürmt, wenn sie ihr Bild auf den Wogen des Raums wahrnimmt und flüstert: Dies bin ich. Dann, Schüler, mache dir klar, dass deine Seele in den Netzen der Täuschung gefangen ist. Diese Erde, Schüler, ist die Halle des Leides. In ihr befinden sich entlang des Pfades Fallen schrecklicher Prüfungen, um dein Ego durch die Selbsttäuschung, die große Ketzerei genannt, zu fangen. Diese Erde, o unwissender Schüler, ist nur der düstere Eingang, der zum Dämmerlicht führt, das von dem Tal des wahren Lichts schimmert. jenem Licht, das kein Wind zu löschen vermag und das ohne Docht und Brennstoff brennt. Das große Gesetz besagt, um zum Kenner des All selbst zu werden, musst du zuerst Kenner des Selbst sein. Um die Kenntnis jenes Selbst zu erlangen, musst du das Selbst dem Nicht-Selbst, das Sein dem Nicht-Sein opfern. Dann kannst du zwischen dem Schwingen des großen Vogels ausruhen. Fürwahr, süß ist die Ruhe zwischen den Schwingen dessen, das weder geboren wurde noch stirbt, sondern das Aum ist durch ewige Zeitalter. Besteige den Vogel des Lebens, wenn du wissen willst. Gib dein Leben auf, wenn du leben möchtest. Drei Hallen, o müder Pilger, führen zum Ende der Mühen. Drei Hallen, o Besieger von Mara, werden dich durch drei Zustände in den vierten und von da in die sieben Welten, in die Welten ewiger Ruhe bringen. Wenn du ihre Namen lernen willst, dann höre zu und merke dir. Der Name der ersten Halle ist Unwissenheit, Avidya. Es ist die Halle, in der du das Licht erblicktest, in der du lebst und sterben wirst. Der Name der zweiten Halle ist Halle des Lernens. In ihr wird deine Seele die Blüten des Lebens finden, unter jeder Blume ringelt sich jedoch eine Schlange. Der dritten Halle Name ist Weisheit. Hinter ihr erstrecken sich die uferlosen Wasser von Akshara, der unzerstörbaren Quelle der Allwissenheit. Wenn du die erste Halle heil durchqueren willst, dann lasse dein Bewusstsein die dort brennenden Feuer der Sinneslust nicht fälschlich für das Sonnenlicht des Lebens halten. Wenn du die zweite Halle sicher durchschreiten willst, dann bleibe nicht stehen, um den Duft ihrer betäubenden Blüten einzuatmen. Wenn du von den karmischen Ketten frei sein willst, dann darfst du in diesen mayavischen Reichen nicht deinen Guru suchen. Die Weisen halten sich nicht in den Lustgärten der Sinne auf. Die Weisen beachten nicht die verlockenden Stimmen der Illusion. Suche den, der dir zur Geburt verhelfen kann, in der Halle der Weisheit, in der Halle, die dahinter liegt, in der man keine Schatten kennt und wo das Licht der Wahrheit mit unvergänglicher Herrlichkeit strahlt. Das Unerschaffene wohnt in dir, o Schüler, wie es in jener Halle wohnt. Wenn du zu ihm gelangen und die zwei vereinigen willst, dann musst du dich deiner dunklen Gewänder der Illusion entledigen. Unterdrücke die Stimme des Fleisches, erlaube keinem Bild der Sinne, sich zwischen Sein und dein Licht zu drängen, damit sich die zwei in eins vermengen können. Nachdem du dein eigenes Ajnana erkannt hast, fliehe aus der Halle des Lernens. Diese Halle ist in ihrer trügerischen Schönheit gefährlich. Sie ist nur zu deiner Prüfung nötig. Sieh dich vor, Lanu, dass deine Seele vom Glanz der Illusion geblendet nicht aufgehalten und in ihrem irreführenden Licht gefangen wird. Dieses Licht strahlt vom Juwel des großen Schlingenlegers Mara aus. Es bezaubert die Sinne, verblendet den Verstand und lässt den Achtlosen als preisgegebenes Wrack zurück. Es ist der Motte Schicksal, die von der blendenden Flamme deines Nachtlichts angezogen wird, im zähen Öl umzukommen. Die unbedachte Seele, die es versäumt, sich mit dem höhnenden Dämon der Illusion auseinanderzusetzen, wird als der Sklave Maras zur Erde zurückkehren. Sieh dir die Seelenscharen an, beobachte, wie sie über dem sturmbewegten Meer des menschlichen Lebens schweben und wie sie erschöpft, blutend und mit gebrochenen Schwingen eine nach der anderen in die wogenden Wellen stürzen. Geschüttelt von grimmigen Winden, sturmgejagt, treiben sie in den Wirbeln und verschwinden im ersten großen Strudel. Wenn du durch die Halle der Weisheit zum Tal der Glückseligkeit gelangen willst, Schüler, dann verschließe deine Sinne fest gegen die große, schreckliche Ketzerei des Sonderseins, die dich von den anderen fernhält. Lasse nicht dein Himmelgeborenes versunken im Meer von Maya sich von seinem universalen Ursprung, der Weltseele, trennen. Lasse vielmehr die feurige Kraft sich in die innerste Kammer, die Herzenskammer und die Wohnstatt der Weltenmutter zurückziehen. Dann wird sich aus dem Herzen jene Kraft in die sechste mittlere Region, die zwischen deinen Augen liegt, erheben, und dann wird sie zum Atem der einen Seele, zur alles erfüllenden Stimme, zur Stimme deines Meisters. Erst dann kannst du ein Himmelswanderer werden, der die Winde über den Wogen durchmisst und dessen Tritt die Wellen nicht berührt. Bevor du deinen Fuß auf die oberste Sprosse der Leiter setzen kannst, der Leiter der mystischen Töne, musst du die Stimme deines inneren Gottes in sieben Arten vernehmen. Die erste gleicht der süßen Stimme der Nachtigall, die für ihre Gefährtin einen Abschiedsgesang anstimmt. Die zweite kommt gleich dem Ton einer Silberzimbel der Dschyanis, um die funkelnden Sterne wach zu rufen. Die nächste ist wie die melodische Klage des in seiner Muschel eingekerkerten Meergeistes. Auf diese folgt sodann der Gesang der Vina. Die fünfte schrillt gleich dem Schall der Bambusflöte dir ins Ohr. Dann wandelt sie sich zum schmetternden Trompetenstoß. Die folgende dröhnt gleich dem dumpfen Rollen der Gewitterwolke. Der siebente Ton nimmt all die anderen auf, sie vergehen und werden hinfort nicht mehr gehört. Wenn die sechs erschlagen und vor des Meisters Füße gelegt sind, ist der Schüler in das eine eingegangen, er wird das eine und lebt in ihm. Bevor jener Pfad betreten wird, musst du deinen lunaren Körper vernichten, deinen Gedankenkörper säubern und dein Herz rein machen. Des ewigen Lebens reine Wasser, klar und durchsichtig, können sich nicht mit den schlammigen Strömen der Monsunstürme mischen. Des Himmels Tautropfen, der im ersten Sonnenstrahl des Morgens im Kelch des Lotus glitzert, wird zum Lehmklümpchen, wenn er zur Erde fällt. Sieh, nur ein Schlammfleck ist die Perle jetzt. Ringe daher deine unreinen Gedanken nieder, bevor sie dich überwältigen. Mache mit ihnen, was sie mit dir tun würden, denn wenn du sie schonst und sie Wurzel fassen und wachsen lässt, dann wisse, dass diese Gedanken dich überwältigen und töten werden. Hüte dich, Schüler! Gestatte nicht einmal ihrem Schatten, sich dir zu nähern, denn er wird wachsen, zunehmen an Größe und Macht, und dann wird dieses finstere Ding von deinem Wesen Besitz ergreifen, ehe du noch des schwarzen, widerwärtigen Scheusals Gegenwart richtig begriffen hast. Bevor die mystische Kraft aus dir, Lanu, einen Gott machen kann, musst du erst die Fähigkeit erworben haben, deine lunare Form nach Belieben zu vernichten. Das materielle Selbst und das geistige Selbst können nie zusammenkommen, eines der beiden muss verschwinden, für beide gibt es keinen Platz. Ehe deiner Seele Geist verstehen kann, muss die Knospe der Persönlichkeit ausgerissen und der Wurm der Sinne endgültig zertreten sein. Du kannst nicht auf dem Pfad vorwärts schreiten, ehe du nicht selbst dieser Pfad bist. Lasse deine Seele jedem Schmerzensschrei ihr Ohr leihen, so wie der Lotus sein Inneres enthüllt, um die Morgensonne aufzunehmen. Lasse die sengende Sonne keine einzige Schmerzensträne trocknen, die du nicht selbst vorher vom Auge des Leidenden weggewischt hast. Lasse vielmehr jede heiße Menschenträne auf dein Herz tropfen und dort verweilen. Wische sie erst weg, wenn der Schmerz, der sie gebar, beseitigt ist. O du, dessen Herz erfüllt von Mitleid ist, diese Tränen sind Ströme, welche die Gefilde der unsterblichen Barmherzigkeit tränken. Auf solchem Boden wächst die mitternächtige Blüte Buddhas, die schwieriger zu finden und seltener zu sehen ist als des Wogai-Baumes Blüte. Sie ist der Same zum Befreitsein von künftiger Wiedergeburt. Sie löst den Arhat von Streit und Lust. Sie führt ihn durch die Gefilde des Seins zu einem Frieden und zu einer Glückseligkeit, wie sie nur im Land der Stille und des Nichtseins wahrzunehmen sind. Besiege die Begierde, aber wenn du das tust, dann hab Acht, dass sie nicht wieder neu ersteht. Gib die Liebe zum Leben auf, falls du aber Tanha niederringst, dann tu dies nicht aus Durst nach ewigem Leben, sondern um das Flüchtige durch das Immerwährende zu ersetzen. Begehre nichts, lehne dich weder gegen Karma noch gegen die unabänderlichen Gesetze der Natur auf. Kämpfe allein mit dem Persönlichen, dem Vorübergehenden, Flüchtigen und Vergänglichen. Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein. Sie wird vor dir die Pforten ihrer geheimen Gemächer weit öffnen und vor deinem Blick die Schätze offenbaren, die in den innersten Tiefen ihres reinen jungfräulichen Herzens verborgen sind. Von materieller Hand unberührt, zeigt sie ihre Schätze nur dem geistigen Auge, dem Auge, das sich niemals schließt, dem Auge, dem in allen ihren Reichen nichts verschleiert bleibt. Dann wird sie dir die Mittel und Wege zeigen, das erste, das zweite, das dritte Tor, bis hin zum siebenten und schließlich das Ziel, hinter dem, gebadet im Sonnenlicht des Geistes, die unaussprechliche Herrlichkeit liegt, die nur vom Auge der Seele gesehen werden kann. Es gibt nur einen Weg zum Pfad, nur an seinem Ende kann die Stimme der Stille vernommen werden. Die Sprossen der Leiter, auf der Kandidat emporsteigt, bestehen aus Leiden und Schmerzen. Sie können nur durch die Ausübung von Tugend getilgt werden. Darum wehe dir, Schüler, wenn auch nur ein Laster verbleibt, das du noch nicht überwunden hast. Dann wird die Leiter nachgeben und dich zu Fall bringen. Ihr unteres Ende steckt im tiefen Schmutz deiner Sünden und Fehler, und ehe du versuchen kannst, diesen weiten Abgrund der Materie zu überschreiten, musst du deine Füße in den Wassern der Entsagung waschen. Hüte dich daher, einen noch beschmutzten Fuß auf die unterste Sprosse der Leiter zu setzen. Wehe dem, der es wagt, auch nur eine Sprosse mit schmutzigen Füßen zu entweihen. Der garstige, zähe Schlamm wird trocken und hart werden und die Füße an ihrem Platz festhalten. Wie ein Vogel, der vom Leim des schlauen Vogelfängers festgehalten wird, wird er an weiterem Fortschritt gehindert. Seine Laster werden Form annehmen und ihn hinabziehen. Seine Sünden werden ihre Stimmen gleich dem Gelächter und Geheul des Schakals nach Sonnenuntergang erheben. Seine Gedanken werden sich zusammenrotten und ihn wie einen gefesselten Sklaven wegschleppen. Bringe deine Begierden zum Verlöschen, Lanu, entmachte deine Laster, bevor du den ersten Schritt zur erhabenen Reise unternimmst. Beseitige deine Sünden und mache sie für immer stumm, ehe du auch nur einen Fuß zum Besteigen der Leiter hebst. Bringe deine Gedanken zum Schweigen und konzentriere deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Meister, den du zwar fühlst, doch noch nicht siehst. Verschmelze deine Sinne in einem Sinn, wenn du vor dem Feind sicher sein willst. Durch diesen Sinn allein, der in der Höhlung deines Gehirns verborgen liegt, kann der steile Pfad, der dich zu deinem Meister führt, dem verschwommenen Blick deiner Seele offenbar werden. Lang und beschwerlich, o Jünger, ist der Weg, der vor dir liegt. Ein einziger Gedanke an deine zurückliegende Vergangenheit wird dich niederziehen, und du musst den Aufstieg neu beginnen. Lösche in dir alle Erinnerungen an frühere Erfahrungen. Blick nicht zurück, es wäre dein Untergang. Glaube nicht, die Lust könnte jemals ausgelöscht werden, wenn sie befriedigt oder gesättigt wird. Dies ist eine von Mara inspirierte Abscheulichkeit. Gerade wenn dem Laster Nahrung gegeben wird, weitet es sich aus und erstarkt gleich dem Wurm, der sich im Inneren der Blüte mästet. Bevor sich der Parasit durch ihr Inneres gefressen und ihren Lebenssaft getrunken hat, muß die aus ihrem elterlichen Stamm geborene Rose wieder zur Knospe werden. Der goldene Baum treibt seine Juwelenknospen hervor, ehe sein Stamm vom Sturm gefällt wird. Der Schüler muß seinen verlorenen Kindheitszustand wiederfinden, bevor der erste Ton in sein Ohr dringen kann. Das Licht des einen Meisters, das eine unvergängliche goldene Licht des Geistes, ergießt seine schimmernden Strahlen vom ersten Beginn an auf den Schüler. Seine Strahlen durchdringen die dichten dunklen Wolken der Stofflichkeit. Jetzt hier, jetzt da, erhellen diese Strahlen sie wie Sonnenfunken durch das dichte Blätterwerk des wuchernden Dschungels auf die Erde fallen. Aber erst wenn das Fleisch passiv, der Kopf kühl und die Seele stark und rein wie ein flammender Diamant geworden sind, o Schüler, werden die Strahlen die Kammer erreichen. Sein Sonnenlicht könnte sonst das Herz nicht wärmen. Die mystischen Töne aus Akasas Höhen könnten, wie groß der Eifer zunächst auch sein mag, das Ohr nicht erreichen. Wenn du nicht hörst, kannst du nicht sehen. Wenn du nicht siehst, kannst du nicht hören. Hören und sehen ist die zweite Stufe. Wenn der Schüler sieht und hört, wenn er riecht und schmeckt mit geschlossenen Augen, versperrten Ohren, ohne Mund und Nase zu gebrauchen, wenn sich die vier Sinne mischen und bereit sind, im fünften zu verschmelzen, dem Sinn der inneren Wahrnehmung, dann ist er in die vierte Stufe eingetreten. Und in der fünften, o Vernichter deiner Gedanken, sind alle diese erneut so auszulöschen, dass sie nie wieder aufleben können. Halte dein Denken von allen äußeren Objekten fern, von allen äußeren Ansichten. Enthalte dich innerer Bilder, damit sie keinen dunklen Schatten auf dein Seelenlicht fallen lassen. Du bist nun in Dharana, der sechsten Stufe. Wenn du, o Glücklicher, in die siebente eingetreten bist, wirst du die heilige Drei nicht mehr wahrnehmen, denn du wirst jene Drei selbst geworden sein. du selbst und dein Denken wie Zwillinge auf einer Linie, und oben flammt der Stern, dein Ziel. Die drei in Herrlichkeit und unaussprechlicher Erhabenheit verweilend, haben jetzt in Mayas Welt ihren Namen verloren. Zum einen Stern sind sie geworden, zum Feuer, das zwar brennt, aber nicht versenkt, zu jenem Feuer, das das Upadi der Flamme ist. Dies, o erfolgreicher Yogi, nennen die Menschen Dhyana, den unmittelbaren Vorboten von Samadhi. Jetzt ist dein Selbst im Selbst aufgegangen, du in dir, verschmolzen mit jenem Selbst, von dem du als Strahl einst deinen Anfang nahmst. Wo, Lanu, ist nun deine Individualität, wo der sogenannte Lanu? Sie ist ein im Feuer aufgegangener Funke, der Tropfen im Meer, der immer gegenwärtige Strahl, der zum Ganzen wurde, verschmolzen mit dem ewigen Glanz. Und du, Lanu, bist du der Handelnde und auch der Zeuge, der Strahlenaussendende und auch der Strahl, das Licht im Ton und auch der Ton im Licht. Du kennst die fünf Hindernisse, Gesegneter. Du bist ihr Überwinder, der sechsten Stufe Meister, der Verkünder der vier Wahrheiten. Das Licht, das auf sie fällt, geht von dir selber aus. Der du einst Schüler warst, bist nun zum Lehrer geworden. Und was diese Wahrheiten betrifft, hast du nicht Kenntnis allen Leids erfahren, die erste Wahrheit? Hast du nicht die zweite Wahrheit begriffen, den König der Maras bei Zi, der Pforte des Zusammenbringens besiegt? Hast du nicht am dritten Tor zu sündigen aufgehört und die dritte Wahrheit verstanden? Hast du nicht Tau, den Pfad betreten, der zum Wissen führt, dir die vierte Wahrheit zu eigen gemacht? So raste nun unter dem Bodhibaum, der die Vollendung allen Wissens bedeutet, denn wisse, du hast Meisterschaft im Samadhi erlangt, in fehlerloser Vision. Sieh, du bist das Licht geworden, du bist der Ton, dein Meister und dein Gott. Du bist du selbst, deiner Suche Ziel, die ununterbrochene Stimme, die widerhallt durch alle Ewigkeiten, von Wechsel frei, frei auch von Sünde, die sieben Töne in dem einen, die Stimme der Stille, Om Tat Sat. Fragment 2. Die zwei Pfade. Und nun, Lehrer des Mitleids, zeige anderen Menschen den Weg. Sie, alle, die um Einlass anklopfen, warten in Unwissenheit und Dunkelheit darauf, dass sich das Tor des gütigen Gesetzes weit öffnet. Die Stimme der Kandidaten. Wirst du, Meister eigener Barmherzigkeit, uns die Herzenslehre enthüllen? Wirst du es ablehnen, deine Diener auf den Pfad der Befreiung zu führen? Der Lehrer. Es gibt zwei Pfade und drei große Vollkommenheiten, sowie sechs Tugenden, die den Körper in den Baum der Erkenntnis verwandeln. Wer wird sich ihnen nähern? Wer wird sie als erstes praktizieren? Wer wird zuerst die Lehre von den zwei Pfaden, die eigentlich nur einen erlaubt, vernehmen, die unverschleierte Wahrheit über das geheime Herz? Das Gesetz, das schulgelehrsam scheut, lehrt Weisheit und offenbart eine Geschichte des Leides. O, wenn doch alle Menschen von Alaya Besitz ergreifen würden und mit der großen Seele eins wären, wie schade, dass sie sich Alaya so wenig zunutze machen. Sieh, genau wie der Mond von den ruhigen Wellen widerspiegelt, so wird Alaya vom Kleinen wie vom Großen reflektiert. Er spiegelt sich im winzigsten Atom und dennoch gelingt es ihm nicht, das Herz von allem zu erreichen. Schade, dass so wenig Menschen aus der Gabe Nutzen ziehen und die unschätzbare Wohltat, die Wahrheit, die richtige Wahrnehmung der existierenden Dinge und die Erkenntnis dessen, was hinter ihnen liegt, erlangen können. Der Schüler fragt: Was, o Lehrer, soll ich tun, um Weisheit zu erlangen? Was, o Weiser, um vollkommen zu werden? Such nach den Pfaden, aber, o Lanu, sei reinen Herzens, ehe du deine Reise beginnst. Lerne noch vor deinem ersten Schritt das Wirkliche vom Falschen, das immer Flüchtige vom ewig Dauernden zu unterscheiden. Lerne vor allem Kopfwissen von der Seelenweisheit, die Augen von der Herzenslehre zu trennen. Ja, Unwissenheit ist wie ein verschlossenes, luftleeres Gefäß und die Seele wie ein in ihm eingeschlossener Vogel. Er zwitschert nicht und ist unfähig, eine Feder zu rühren. Stumm und betäubt sitzt der Sänger und stirbt schließlich vor Erschöpfung. Unwissenheit ist immer noch besser als ein von keiner Seelenweisheit erleuchtetes, gelenktes Kopfwissen. Die Samen der Weisheit können im luftleeren Raum nicht sprießen und wachsen. Um zu leben und Erfahrung zu sammeln, benötigt der Verstand Weite, Tiefe und Anhaltspunkte, die ihn zur Diamantseele führen. Suche diese Anhaltspunkte nicht in Mayas Reich. Erhebe dich vielmehr über die Illusionen, suche das ewige und wechsellose Saat und misstraue den falschen Vorspiegelungen der Einbildungskraft. Der Verstand gleicht einem Spiegel. Während er reflektiert, sammelt er Staub. Er benötigt die sanften Brisen der Seelenweisheit, um den Staub der Illusionen wegzuwischen. Suche, Anfänger, deinen Verstand und deine Seele harmonisch zu verbinden. Vermeide Unwissenheit und halte dich von Illusion fern. Wende dein Gesicht ab von den Täuschungen der Welt. Misstraue deinen Sinnen, denn sie sind fehlerhaft. Suche jedoch im Inneren deines Körpers, im Schrein deiner Empfindungen, im Unpersönlichen nach dem ewigen Menschen. Und wenn du ihn gefunden hast, dann schaue nach innen. Du bist Buddha. Scheu Lob, Ergebener. Lob führt zur Selbsttäuschung. Der Körper ist nicht das Selbst. Dein wahres Selbst ist körperlos, unberührbar von Lob und Tadel. Selbstgefälligkeit, o Schüler, gleicht einem hochragenden Turm, den ein anmaßender Tor erstiegen hat. Dort sitzt er in stolzer Einsamkeit. Keiner nimmt ihn wahr, nur er sich selbst. Falsche Gelehrsamkeit wird von den Weisen abgelehnt und vom guten Gesetz in alle Winde zerstreut. Sein Rat dreht sich für alle, für Bescheidene und Stolze. Die Augenlehre ist für die vielen, die Herzenslehre für die Auserwählten. Erstere brüsten sich voll Stolz: Sieh her, ich weiß! Letztere, die ihren Wissensschatz in Demut sammelten, bekennen leise: So habe ich gehört. Die Herzenslehre, Schüler, wird großes Sieb genannt. Das Rad des guten Gesetzes bewegt sich rasch weiter. Es malt bei Nacht und Tag. Wertlose Spreu fegt es weg vom goldenen Korn, vom Mehl den Abfall. Die Hand Karmas lenkt das Rad, seine Umdrehungen markieren die karmischen Herzschläge. Wahres Wissen ist das Mehl, falsche Gelehrsamkeit die Spreu. Wenn du das Brot der Weisheit kosten möchtest, musst du dein Mehl mit Amritas klaren Wassern durchkneten. Falls du jedoch die Spreu mit Mayas Tau durchknetest, kannst du nur Nahrung für die schwarzen Tauben des Todes bereiten, für die Vögel, die Geburt, Verfall und Leid verheißen. Wenn man dir sagt, um ein Arhan zu werden, müsstest du aufhören, alle Wesen zu lieben, sage ihnen, sie lügen. Wenn man dir sagt, um Befreiung zu erlangen, müsstest du deine Mutter hassen und deinen Sohn vernachlässigen, müsstest du deinen Vater verleugnen, ihn Haushalter nennen und dürftest gegen Mensch und Tier keinerlei Mitleid zeigen, sage ihnen, ihre Zunge spricht die Unwahrheit. Solches lehren die Tirthikas, die Ungläubigen. Wenn man dich lehrt, aus Tätigkeit entstünde Sünde und aus absoluter Untätigkeit Seligkeit, dann sage ihnen, sie irrten sich. Die Nichtausführung menschlicher Handlung, die Befreiung des Verstandes aus der Knechtschaft durch Einstellung von Sünden und Fehlern ist nichts für Deva-Egos, so sagt die Herzenslehre. Der Dharma des Auges verkörpert das Äußerliche und Nicht-Ewige. Der Dharma des Herzens verkörpert Bodhi, das Beständige und Ewige. Die Lampe brennt hell, wenn der Docht und das Öl rein sind. Um sie aber rein zu machen, ist ein Reiniger vonnöten. Die Flamme fühlt den Prozess der Reinigung nicht. Die Zweige eines Baumes werden vom Wind geschüttelt, doch der Stamm bleibt unbewegt. Tätigkeit und Untätigkeit können in dir Raum finden. Während dein Körper tätig ist, kann dein Geist ruhig, deine Seele klar wie ein Bergsee sein. Willst du ein Yogi der Zeitperiode werden? Dann, O Lanu, glaube nicht, du müsstest dich in stolzer Abgeschlossenheit und fern von Menschen in dunklen Wäldern aufhalten. Glaube nicht, es sei nötig, von Wurzeln und Pflanzen zu leben, und du müsstest deinen Durst mit Schnee des großen Gebirges stillen. Glaube nicht, Ergebener, ein solches Verhalten würde dich zum Ziel der endgültigen Befreiung führen. Denke nicht, du müsstest deine Knochen zerbrechen, dein Fleisch und deine Muskeln zerreißen, um dich mit deinem stillen Selbst zu vereinigen. Denke nicht, wenn die Sünden deiner groben Form besiegt sind, o Opfer deiner Schatten, deine Pflicht gegenüber der Natur und dem Menschen wäre erfüllt. Die Erhabenen haben solche Handlungsweisen verschmäht. Der Löwe des Gesetzes, der Herr des Erbarmens, entsagte der süßen, aber selbstsüchtigen Ruhe in stiller Wildnis, sobald er die wahre Ursache des menschlichen Leides erkannt hatte. Aus einem Aranyaka wurde er der Menschheit Lehrer. Nachdem Chulai in Nirvana eingegangen war, predigte er auf den Bergen und in den Tälern und hielt Zwiesprache in den Städten mit Devas, Menschen und Göttern. Sähe liebevolle Taten, und du wirst ihre Früchte ernten. Wenn Barmherzigkeit Not tut, wird Untätigkeit zu einer Tat der Todsünde, so sagt der Weise. Sollst du dich der Tätigkeit enthalten? Auf diese Weise wird deine Seele keine Freiheit gewinnen. Um Nirvana zu erreichen, muss man erst Selbsterkenntnis erlangen, und Selbsterkenntnis ist das Kind liebevoller Taten. Habe Geduld, Kandidat, gleiche jenem, der keinen Fehlschlag fürchtet und keinen Erfolg erstrebt. Richte den Blick deiner Seele fest auf den Stern, dessen Strahl du bist, auf den flammenden Stern, der in den dunklen Tiefen des Immerseienden, den grenzenlosen Gefilden des Unerkennbaren leuchtet. Habe Ausdauer wie einer, der für immer ausharrt. Deine Schatten leben und vergehen. Das, was in dir für immer leben wird, das, was in dir weiß, weil es Wissen ist, ist nicht von flüchtigem Leben. Es ist der Mensch, der war, der ist und sein wird, für den die Stunde niemals schlägt. Wenn du süßen Frieden und Ruhe ernten willst, Schüler, sähe verdienstvolle Samen auf die Felder zukünftiger Ernten. Nimm die Leiden der Geburt auf dich. Tritt aus dem Sonnenlicht in den Schatten, um mehr Platz für andere zu schaffen. Tränen, die den ausgetrockneten Boden des Leids und der Sorge bewässern, bringen die Blüten und Früchte karmischer Wiedervergeltung hervor. Aus dem Schmelzofen des menschlichen Lebens und seinem schwarzen Rauch erheben sich beschwingte, gereinigte Flammen, die unter dem Auge Karmas emporzüngeln und schließlich den herrlichen Stoff der drei Gewänder des Pfades weben. Diese Gewänder sind Nirmanakaya, Sambhogakaya und Dharmakaya, das erhabenste Gewand. Wahr ist's, das Shangna-Gewand kann ewiges Licht verleihen. Nur das Shangna-Gewand bewirkt das Nirvana des Verlöschens. Es verhindert das Wiedergeborenwerden, aber es tötet auch Lanu, das Mitleid. Die vollkommenen Buddhas, die sich mit der Herrlichkeit des Dharmakaya bekleiden, können nicht länger an der Erlösung der Menschheit mitwirken. Wehe! Sollen die Selbste dem Selbst geopfert werden, die Menschheit dem Wohle Einzelner? Wisse, Anfänger, dies ist der offene Pfad, der Weg zu selbstsüchtiger Glückseligkeit, gemieden von den Bodhisattvas des geheimen Herzens, den Buddhas des Mitleids. Für das Wohl der Menschheit zu leben ist der erste Schritt. Die sechs glorreichen Tugenden auszuüben ist der zweite. Das bescheidene Kleid des Nirmanakaya anzuziehen bedeutet, ewige Glückseligkeit dem Selbst zu opfern und bei der Erlösung der Menschen mitzuhelfen. Nirvanas Glückseligkeit zu erreichen, aber auf sie zu verzichten, ist der beste, letzte Schritt, der höchste auf dem Pfad der Entsagung. Wisse, Schüler, dies ist der geheime Pfad, erwählt von den Buddhas der Vollkommenheit, die das Selbst opferten um schwächerer Selbste willen. Falls jedoch die Herzenslehre für dich zu hochfliegend ist, wenn du selbst noch der Hilfe bedarfst und dich fürchtest, anderen Hilfe anzubieten, dann, du furchtsames Herz, sei bei Zeiten gewarnt, begnüge dich mit der Augenlehre des Gesetzes, hoffe dennoch, selbst wenn der geheime Pfad an diesem Tag für dich noch unerreichbar ist, so ist er doch morgen in deiner Reichweite. Lerne, dass keine einzige Anstrengung, und wäre sie noch so klein, ob in der richtigen oder falschen Richtung, aus der Welt der Ursachen verschwinden kann. Nicht einmal unnützer Rauch verschwindet spurlos. Ein hartes Wort, in früherem Leben einst geäußert, wird nie zunichte, immer wieder kehrt's zurück. Nie wird die Pfefferstaude Rosen tragen, niemals des süßen Jasmins Silberstern in Dornen oder Disteln sich verwandeln. Du kannst heute bereits deine Chancen für dein Morgen schaffen. Die Ursachen, die du in jeder Stunde säst, bringen auf der großen Reise ihre entsprechende Ernte von Wirkungen, denn strenge Gerechtigkeit regiert die Welt. Mit mächtigem Schwung und niemals irrender Wirkung bringt sie den Sterblichen ein Leben zum Wohl oder Wehe. Die karmischen Früchte all unserer früheren Gedanken oder Taten. So heimse denn ein, du mit geduldigem Herz, was an Verdienst für dich bereit liegt. Sei guter Dinge und zufrieden mit dem Schicksal. Es ist dein Karma, das Karma aus dem Zyklus deiner Geburten, das Schicksal jener, die mit dir zusammen geboren wurden, in ihrem Schmerz und Leid, die Leben um Leben lachen und weinen, gekettet an deine früheren Taten. Handle darum heute für sie, und sie werden morgen für dich handeln. Es ist die Knospe der Selbstverleugnung, aus der die süße Frucht der endgültigen Befreiung entspringt. Verdammt zum Untergang ist der, der aus Furcht vor Mara seinen Mitmenschen nicht hilft, aus Angst, er könnte für das Ich handeln. Der Pilger, der seine müden Glieder im dahinfließenden Wasser kühlen möchte, jedoch aus Angst vor dem Strom nicht hineintaucht, riskiert der Hitze zu erliegen. Untätigkeit, auf selbstsüchtige Furcht begründet, kann nur üble Frucht hervorbringen. Der selbstsüchtige Frömmler verbringt sein Leben ohne Zweck. Der Mensch, der sein festgelegtes Lebenswerk nicht ausführt, hat vergebens gelebt. Folge dem Rat des Lebens, folge dem Rat der Pflicht gegenüber der Rasse, der Verwandtschaft, dem Freund und Feind und verschließe dein Gemüt gegen Freude und Schmerz. Erschöpfe das Gesetz karmischer Vergeltung, verdiene sie dies für deine zukünftige Geburt. Kannst du nicht Sonne sein, sei ein bescheidener Planet. Ja, falls es dir versagt ist, gleich der Mittagssonne auf die schneebedeckten Berggipfel ewiger Reinheit herabzubrennen, dann wähle, o Neophyt, eine bescheidenere Bahn. Weise den Weg, so undeutlich und verloren er der großen Menge auch erscheinen mag, gleich wie der Abendstern jenen leuchtet, die ihren Pfad im Dunkeln gehen. Betrachte Mi'kmaq, wie in seinen karmesinroten Schleiern sein Auge über die schlummernde Erde schweift. Betrachte die feurige Aura von Lhagpas, Hand ausgestreckt in schützender Liebe über den Häuptern seiner Asketen. Beide sind sie nun Nyimas Diener, während ihrer Abwesenheit zurückgelassen als stille Wächter in der Nacht. Und doch waren beide in vergangenen Kalpas selber glänzende Nyimas und mögen wohl in künftigen Tagen zwei Sonnen wiederum sein. So ist das Auf und Ab des karmischen Gesetzes in der Natur. Sei ihnen gleich, o Lanu, gib Licht und Trost dem schwer sich mühenden Pilger und suche den, der noch weniger weiß als du, der in seiner unglücklichen Einsamkeit sitzt, hungernd nach dem Brot der Weisheit und dem Brot, das den Schatten nährt, ohne Lehrer, Trost und Hoffnung. Ihn lasse das Gesetz hören. Sage ihm, o Kandidat, wer Stolz und Eigennutz zu Sklaven der Hingabe macht, wer, obwohl noch an der Existenz klebend, seine Geduld und sich selbst vor dem Gesetz niederlegt, wie eine süße Blume zu Füßen von Shakyatupa, wird noch in dieser Geburt ein Srotapati. Die Siddhis der Vollkommenheit mögen in weiter, weiter Ferne liegen, doch der erste Schritt ist getan, der Strom betreten. Er kann des Bergadlers Augenschärfe und das feine Ohr des scheuen Rehs erwerben. Sage ihm, Aspirant, dass wahre Ergebenheit ihm das Wissen zurückbringen kann, jenes Wissen, das er bereits in früheren Geburten besaß. Freilich, Das Deva-Auge und das Deva-Ohr können nicht in einer kurzen Lebenszeit erlangt werden. Sei bescheiden, wenn du Weisheit erlangen willst. Sei noch bescheidener, wenn du Weisheit gewonnen hast. Sei wie der Ozean, der alle Ströme und Flüsse in sich aufnimmt. Des Ozeans gewaltige Ruhe bleibt unbewegt, er fühlt sie nicht. Dein niederes Selbst beherrsche durch dein göttliches Selbst. Das Göttliche zügle durch das Ewige. Ja, der ist groß, der die Begierde besiegt. Noch größer ist der, in dem das Göttliche Selbst auch noch das Wissen um die Begierde verloren hat. Bewache das Niedere, damit es das Höhere nicht befleckt. Der Weg zur endgültigen Befreiung liegt allein in deinem Selbst. Jener Weg beginnt und endet außerhalb des Selbst. Von den Menschen ungepriesen und gering ist die Mutter aller Flüsse in den stolzen Augen eines Tirthikas. Leer die menschliche Erscheinungsform in der Narrenauge, obwohl sie angefüllt ist mit den süßen Wassern Amritas. Dabei liegt der Geburtsort der heiligen Flüsse im heiligen Land, und der, der Weisheit hat, ist von allen Menschen hoch geehrt. Arhans und Weise mit unbegrenzter Vision sind so selten wie die Blüten des Udumbara-Baums. Zur mitternächtlichen Stunde sind die Arhans geboren, zusammen mit der heiligen Pflanze mit 9 und 7 Stängeln, der heiligen Blume, die sich im Dunkeln öffnet und blüht, dem reinen Tau entsprossen und dem eisigen Bett der schneebedeckten Höhen, die noch kein sündiger Fuß betreten hat. Man wird in der Geburt kein Arhan, Lanu, in der die Seele zum ersten Mal beginnt, nach endgültiger Befreiung zu verlangen. Jedoch, o Strebender, keinem Krieger, der freiwillig im heftigen Kampf zwischen dem Lebenden und dem Toten kämpft, selbst dem Rekruten nicht, kann das Recht verweigert werden, den Pfad zu betreten, der ihn zum Schlachtfeld führt. Er muss gewinnen oder fallen. Wahrlich, wenn er siegt, gehört Nirvana ihm. Ehe er noch den Schatten seiner sterblichen Hüllen abgelegt hat, die schreckliche Ursache von Qual und unermeßlichem Leid, werden die Menschen in ihm einen großen heiligen Buddha ehren. Selbst wenn er fällt, fällt er nicht vergebens. Die Feinde, die er in der letzten Schlacht erschlug, werden in seiner nächsten Geburt nicht zu neuem Leben erwachen. Aber ob du nun Nirvana erreichst oder den Preis ausschlägst, lasse die Frucht deines Handelns oder Nichthandelns nicht dein Motiv sein, du unerschrockenes Herz. Wisse, dass man den Bodhisattva, der Befreiung mit Entsagung tauscht, um die Leiden des geheimen Lebens auf sich zu nehmen, den 3-mal Gepriesenen nennt, o Kandidat des Wehs, dem ein Leidensweg für viele Zyklen bevorsteht. Es gibt nur einen Pfadschüler, doch er gabelt sich am Ende. Seine Teilstrecken sind durch 4 und 7 Tore gekennzeichnet. Am einen Ende steht unmittelbare Seligkeit, am anderen ist sie noch hinausgeschoben. Beide sind des Lohnes wert. Die Wahl jedoch musst du selbst treffen. Der eine wird zu zweien, zum offenen und zum geheimen Pfad. Der erste führt zum Ziel, der zweite zur Selbstaufopferung. Wenn das Unbeständige dem Ewigen geopfert wird, ist der Preis dein. Der Tropfen kehrt dahin zurück, woher er kam. Der offene Pfad führt hin zu unveränderlichen Wandlung, zum Nirvana, dem glorreichen Stadium der Absolutheit, zur Wonne jenseits aller menschlichen Begriffe. Daher bedeutet der erste Pfad Befreiung. Der zweite Pfad jedoch bedeutet Entsagung. Man nennt ihn darum auch den Leidenspfad. Dieser geheime Pfad führt den Arhan zu unaussprechlichem Seelenleid, zu Schmerz um die lebendigen Toten und zu hilflosem Mitleid für die karmisch leidenden Menschen, denn die Wirkung Karmas dürfen die Weisen nicht aufhalten. Denn es steht geschrieben, lehre alle Ursachen zu vermeiden. Den Wirkungen der kleinen Welle wie auch der großen Gezeitenwoge jedoch musst du ihren Lauf nehmen lassen. Der offene Weg wird dich, erst wenn du das sein Ziel erreicht hast, dazu verleiten, den Bodhisattva-Körper zu verschmähen und in den dreifach glorreichen Dharmakaya-Zustand einzutreten. In ihm geraten Welt und Menschen für immer in Vergessenheit. Der geheime Weg führt auch zu paranirvanischer Wonne, aber erst am Ende zahlloser Kalpas, Nirvanas, verdient und dahingegeben aus grenzenlosem Mitleid und Erbarmen mit der Welt irrender Sterblicher. Aber wie es heißt, der Letzte wird der Größte sein. Samyak Sambuddha, der Lehrer der Vollkommenheit, gab sein Selbst für die Erlösung der Welt hin, indem er an der Schwelle Nirvanas, des reinen Zustands, stehen blieb. Du weißt nun Bescheid über die zwei Wege. Dein Zeitpunkt der Entscheidung, du strebsame Seele, wird kommen, wenn du das Ziel erreicht und die sieben Pforten durchschritten hast. Dein Denken ist klar, du bist nicht in trügerischen Gedanken befangen, denn du hast alles gelernt. Die vor dir entschleierte Wahrheit blickt dir unverwandt ins Antlitz und sagt, süß sind die Früchte der Ruhe und Befreiung zum Wohle des Selbst. Noch süßer aber sind die Früchte langer und bitterer Pflichterfüllung, die Entsagung zum Wohle anderer leidender Mitmenschen. Wer ein Pratyeka-Buddha wird, huldigt nur seinem Selbst. Der Bodhisattva aber, der die Schlacht gewann, der den Preis bereits in Händen hält, sagt in seinem göttlichen Mitleid, um anderer Willen gebe ich den großen Lohn dahin und vollendet so die größere Entsagung. Er ist ein Erlöser der Welt. Bedenke, das Ziel der Wonne sowie der lange Pfad des Leides sind am fernsten Ende. Einen von beiden, o Aspirant des Leides, kannst du in den zukünftigen Zyklen in jedem Augenblick wählen. Om Vajrapani Hum. Fragment 3. Die sieben Pforten. Upadhyā, die Wahl ist getroffen, ich dürste nach Weisheit. Du hast nun den geheimen Pfad entschleiert und das größere Jana dargelegt. Dein Diener ist bereit, deiner Führung zu folgen. Gut denn, Sravaka, bereite dich vor, denn du musst allein weitergehen. Der Lehrer kann nur den Weg weisen. Für alle gibt es nur den einen Pfad. Die Mittel, das Ziel zu erreichen, sind für jeden Pilger verschieden. Was wirst du wählen, du furchtloses Herz? Den Samtan der Augenlehre, den vierfachen Jhana, oder windet sich dein Weg durch die Paramitas, sechs an der Zahl, die erhabenen Tore der Tugend, die zu Bodhi und Prajna führen, der siebenten Weisheitsstufe? Der raue Pfad des vierfachen Jhana windet sich aufwärts. Dreimal groß ist, wer die hohe Spitze erklimmt. Die Höhen der Paramitas müssen auf einem noch steileren Pfad bewältigt werden. Durch sieben Pforten musst du deinen Weg erkämpfen, durch 7 Festungen, verteidigt von grausamen, listigen Mächten, den inkarnierten Leidenschaften. Sei guten Mutes, Schüler, halte die goldene Regel im Bewusstsein. Sobald du das Tor Srotapati, einer, der in den Strom eingetreten ist, hinter dir gelassen hast, sobald dein Fuß das Bett des nirvanischen Stroms in diesem oder einem künftigen Leben betreten hat, dann, o du mit diamanthartem Willen, liegen nur noch 7 weitere Geburten vor dir. Blicke auf! Was siehst du vor deinem Auge, o Anwärter auf gottgleiche Weisheit? Der Mantel der Finsternis liegt über dem Abgrund der Materie. In seinen Falten kämpfe ich. Unter meinem angespannten Blick, Herr, wird sie dichter, doch unter dem Wink deiner Hand verschwindet sie. Ein Schatten bewegt sich, kriecht heran, dehnt und ringelt sich gleich einer Schlange, er wächst, schwillt an und verschwindet in der Finsternis. Es ist dein eigener Schatten außerhalb des Pfades, der auf die Dunkelheit deiner Sünden fällt. Gewiss, o Herr, ich sehe den Pfad. Sein Anfang beginnt im Schlamm, sein Ende verliert sich im glorreichen Licht Nirvanas. Und jetzt sehe ich auch die immer enger werdenden Pforten auf dem schweren und dornigen Weg zu Jhana. Du siehst ganz richtig, Lanu. Diese Pforten führen den Anwärter über die Gewässer hinweg zur anderen Küste. Jede Pforte hat einen goldenen Schlüssel, der ihre Torflügel öffnet. Diese Schlüssel sind: erstens Dana, der Schlüssel der Barmherzigkeit und unsterblichen Liebe. Zweitens Sila, der Schlüssel der Harmonie in Wort und Tat, der Schlüssel, der die Ursache sowie die Wirkung auszugleichen vermag und für karmische Aktion keinen Spielraum mehr lässt. Drittens Kshanti, die süße, durch nichts zu erschütternde Geduld. Viertens Viraga, Gleichgültigkeit gegenüber Freude und Schmerz, überwundene Illusion und alleinige Wahrnehmung der Wahrheit. Fünftens Virya, die unerschrockene Energie, die sich ihren Weg aus dem Schlamm der irdischen Lügen zur überirdischen Wahrheit erkämpft. Sechstens Jhana, dessen goldenes Tor, sobald es geöffnet ist, den Naljor zum Reich des ewigen Saat und dessen unaufhörlicher Betrachtung führt. Siebtens Prajna, der Schlüssel, der aus einem Menschen einen Gott macht, ihn in einen Bodhisattva, einen Sohn der Jhanis, verwandelt. Das sind die goldenen Schlüssel zu den Pforten. Ehe du dich der Letzten nähern kannst, du, der du an deiner Befreiung webst, musst du die Paramitas der Vervollkommnung, die 6 oder 10 transzendenten Tugenden, auf dem mühevollen Pfad meistern. Denn, Schüler, ehe du fähig bist, deinem Lehrer von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, deinem Meister, Licht dem Licht, was wurde dir da gesagt? Bevor du dich dem ersten Tor nähern kannst, musst du lernen, deinen Körper von deinem Geist zu trennen, den Schatten aufzulösen und im Ewigen zu leben. Zu diesem Zweck musst du in allem leben und atmen, wie all das, was du wahrnimmst, in dir atmet. Du musst dich selbst beständig in allen Dingen vorhanden fühlen und alle Dinge im Selbst. Lass dein Gemüt nicht zum Spielplatz deiner Sinne werden. Du solltest dein Sein nicht vom Sein und von dem Rest getrennt sehen, sondern den Ozean im Tropfen aufgehen lassen und den Tropfen im Ozean. So wirst du in vollem Einklang sein mit allem Leben. Gib den Menschen Liebe, als wären sie deine Brüderschüler, Schüler eines Lehrers, Söhne einer einzigen gütigen Mutter. Der Lehrer gibt es viele, aber nur eine Meisterseele, Alaya, die Universalseele. Lebe in diesem Meister wie sein Strahl in dir. Lebe in deinen Mitmenschen, wie sie in ihm leben. Bevor du an des Pfades Schwelle stehst, bevor du das allererste Tor durchschritten hast, musst du die beiden in das eine verschmelzen und das Persönliche dem Unpersönlichen selbst geopfert haben und so den Pfad zwischen den Zweien, das Antaskarana, zerstören. Sei vorbereitet, Dharma, dem strengen Gesetz, Rechenschaft abzulegen. Dessen Stimme wird dich bei deinem ersten, deinem Anfangsschritt fragen. Hast du, der du von hoher Hoffnung erfüllt bist, alle Regeln befolgt? Hast du dein Herz und Gemüt mit dem großen Gemüt und Herzen der ganzen Menschheit in Harmonie gebracht? Denn wie in der tosenden Stimme des heiligen Stromes sich alle Töne der Natur widerhallend finden, so muß das Herz dessen, der in den Strom eintreten will, auf jeden Seufzer und Gedanken von allem, was da lebt und atmet, mitfühlend reagieren. Schüler können mit den Saiten der Vina verglichen werden, die den Klang der Seele widerspiegelt. Ihr Resonanzboden gleicht der Menschheit, die Hand, die sie spielt, dem harmonischen Atem der großen Weltseele. Die Saite, die unter des Meisters Hand nicht in süßer Harmonie mit all den anderen tönt, reißt und wird weggeworfen. So ist es mit den vereinten Herzen der Lanu Sravakas. Sie müssen mit dem Gemüt des Upatya in Einklang sein, eins sein mit der Überseele oder abreißen. Dies ist bei den Brüdern des Schattens der Fall, den Mördern ihrer Seele, dem schrecklichen Dak-Dukpa-Bund. Hast du zum Licht berufener dein Leben der großen Not der Menschheit angepasst? Hast du's getan? Dann magst du eintreten. Ehe du jedoch deinen Fuß auf den mühevollen Leidenspfad setzt, ist es gut für dich, zunächst die Fallen auf dem Weg kennenzulernen. Bewaffnet mit dem Schlüssel der Barmherzigkeit, der Liebe und des zärtlichen Mitleids, stehst du sicher vor dem Tor von Dana, dem Tor, das am Beginn des Pfades liegt. Sieh, glücklicher Pilger, die Pforte, die vor deinem Blick liegt, ist hoch und weit und scheint den Eintritt leicht zu gewähren. Der Weg, der hindurchführt, ist eben, glatt und grün. Er gleicht einer sonnigen Lichtung in des dunklen Waldes Tiefen, einem Erdenfleck gespiegelt aus Amitabhas Paradies. Nachtigallen der Hoffnung und Vögel mit strahlendem Gefieder singen dort hoch in grünen Lauben und verheißen furchtlosen Pilgern Erfolg. Sie singen von den fünf Tugenden des Bodhisattva, von der fünffachen Quelle der Bodhikraft und von den sieben Stufen der Erkenntnis. Schreite weiter, da du den Schlüssel mitgebracht hast, bist du sicher. Auch zum zweiten Tor ist der Weg voll grün, aber er ist steil und windet sich zur Höhe empor zu seinem felsigen Gipfel. Graue Nebel werden um seine raue und felsige Höhe hängen, und darüber wird alles im Dunkel liegen. Je weiter er geht, umso schwächer wird der Sang der Hoffnung in des Pilgers Herz klingen. Der Schauer des Zweifels erfasst ihn jetzt, sein Schritt wird ungewisser. Nimm dich davor in Acht, o Kandidat, hüte dich vor der Furcht, die sich gleich den schwarzen und lautlosen Flügeln der mitternächtlichen Fledermaus zwischen dem Mondlicht deiner Seele und deinem großen Ziel ausbreitet, das in weiter Ferne verschwommen auftaucht. Furcht, o Schüler, tötet den Willen und lähmt jede Tätigkeit. Sobald der Pilger in der Sila-Tugend nachlässt, rauchelt er und karmisches Geröll verletzt seine Füße entlang dem felsigen Pfad. Sei sicheren Schrittes, Kandidat, in Kshantis Essenz bade deine Seele, denn jetzt näherst du dich der Pforte gleichen Namens, dem Tor der Standhaftigkeit und Geduld. Verschließe deine Augen nicht, verliere Dorje nicht aus dem Blick. Maras Pfeile treffen stets den Mann, der Viraga nicht ausübt. Zittere nicht. Unter dem Atem der Furcht rostet der Schlüssel Kshantis. Ein rostiger Schlüssel schließt nicht auf. Je weiter du fortschreitest, desto mehr Fallen erwarten deine Füße. Der weiterführende Pfad wird durch ein einziges Feuer erhellt. Das Feuer des Wagemuts, das im Herzen brennt. Je mehr einer wagt, desto mehr wird er erreichen. Je mehr er fürchtet, umso fahler wird jenes Licht, das allein leiten kann. Denn wie dem scheidenden Sonnenstrahl noch flimmernd auf eines hohen Berges Gipfel die schwarze Nacht folgt, wenn er verlöscht, so ist es mit des Herzens Licht. Wenn es verlöscht, wird ein dunkler und drohender Schatten aus deinem eigenen Herzen auf den Pfad fallen, und deine Füße werden schreckgelähmt auf der Stelle verweilen. Hüte dich, Schüler, vor diesem tödlichen Schatten. Kein Licht, das vom Geist kommt, kann die Finsternis der niederen Seele zerstreuen, bevor nicht jeder selbstsüchtige Gedanke aus ihr entflohen ist und der Pilger sagt, dieser vergänglichen Form habe ich entsagt, ich habe die Ursache zum Verlöschen gebracht und der Schattenwurf kann als Wirkung nicht länger existieren. Jetzt hat der letzte große Kampf, der Endkampf zwischen dem Höheren und dem Niederen Selbst begonnen. Siehe, selbst das Schlachtfeld ist nun in den großen Kampf einbezogen und löst sich im Nichts auf. Doch wenn du das Tor von Kshanti durchschritten hast, ist der dritte Schritt getan. Jetzt ist dein Körper dein Sklave. Bereite dich nun auf die vierte, die Pforte der den inneren Menschen verführenden Versuchungen vor. Ehe du dich diesem Ziel nähern kannst, bevor deine Hand sich hebt, um den Riegel des vierten Tores zurückzuschieben, musst du alle mentalen Veränderungen in deinem Selbst bemeistert und das Heer der Gedankeneindrücke besiegt haben, das sich heimlich und hinterlistig ungefragt in den glanzerfüllten Schrein der Seele einschleicht. Wenn du von ihnen nicht getötet werden willst, dann musst du deine eigenen Geschöpfe, die unsichtbaren, unfassbaren Kinder deiner Gedanken, welche die Menschheit umschwärmen, die Nachkommen und Erben des Menschen und ihre irdischen Errungenschaften unschädlich machen. Du musst die Leerheit des anscheinend Vollen, die Fülle des anscheinend Leeren studieren. Furchtloser Kandidat, blicke tief in den Brunnen deines eigenen Herzens und gib dir Rechenschaft. Kennst du die Kräfte des Selbst, du Wahrnehmer der äußeren Schatten? Wenn du sie nicht kennst, bist du verloren. Auf dem vierten Pfad wird schon die leichteste Brise einer Leidenschaft oder eines Begehrens das stete Licht auf den reinen weißen Wänden der Seele zum Flackern bringen. Die kleinste Welle des Verlangens oder des Bedauerns im Hinblick auf die täuschenden Gaben Mayas entlang dem Antaskarana, dem Pfad, der zwischen deinem Geist und dir selbst liegt, der Hauptstraße der Eindrücke, den ungestümen Erregern des Ahankara, ein einziger Gedanke, flüchtig wie der Blitz, wird dich um deine drei Preise bringen, Preise, die du schon gewonnen hattest. Wisse vor allem, das Ewige kennt keinen Wechsel. Gib die acht schrecklichen Trübsale für immer auf, sonst kannst du mit Sicherheit weder Weisheit noch Befreiung erlangen, sagt der große Herr, der Tathagata der Vollkommenheit, der den Fußspuren seiner Vorgänger folgte. Die Viraga-Tugend verlangt Festigkeit und ist mühevoll. Wenn du ihren Pfad meistern willst, musst du dein Denken und deine Empfindungen in weit größerem Maße als vorher davor bewahren, in einen falschen Zustand zu geraten. Du musst dich selbst mit reinem Alaya sättigen, eins werden mit dem Seelengedanken der Natur. Wenn du damit eins bist, bist du unbesiegbar. Bleibst du davon getrennt, wirst du zum Spielplatz von Samvriti, dem Ursprung aller weltlichen Täuschungen. Mit Ausnahme der reinen, leuchtenden Essenz Alayas ist im Menschen alles unbeständig. Der Mensch ist Sein, das heißt Alayas, kristallener Strahl, im Innern ein Strahl unbefleckten Lichts und auf seiner niederen Außenseite eine materielle Form aus Staub. Dieser Lichtstrahl ist dein Lebensführer und dein wahres Selbst, der Wächter und der stille Denker, das Opfer deines niederen Selbst. Deine Seele kann keinen Schaden nehmen, es sei denn durch deinen irrenden Körper. Kontrolliere und beherrsche beide, dann bist du sicher, wenn du dich dem Tor des Gleichgewichts näherst. Sei guten Mutes, wagemutiger Pilger, zum anderen Ufer. Beachte nicht die Einflüsterungen von Maras Scharen. Weise die Versucher ab, jene bösartigen Geister, die eifersüchtigen Lamayin im grenzenlosen Raum. Sei standhaft. Du näherst dich jetzt der mittleren Pforte, dem Tor des Schmerzes mit seinen 10.000 Fallstricken. Sei Herrscher über deine Gedanken, du nach Vollkommenheit Strebender, wenn du seine Schwelle überschreiten willst. Sei Meister über deine Seele, du nach ewigen Wahrheiten Suchender, wenn du das Ziel erreichen willst. Richte den Blick deiner Seele fest auf das eine reine Licht, das Licht, das frei ist von Affektion, und benütze deinen goldenen Schlüssel. Das einsame Werk ist getan, deine Arbeit fast erfüllt, der weite Abgrund, der sich auftat, dich zu verschlingen, ist fast überbrückt. Jetzt hast du den Wallgraben überschritten, der das Tor der menschlichen Leidenschaften umgibt. Jetzt hast du Mara und seine wilde Schar besiegt. Du hast die Unreinheit aus deinem Herzen getilgt und es von unreinem Verlangen entleert. Deine Aufgabe, glorreicher Kämpfer, ist jedoch noch nicht erfüllt. Baue den Wall hoch, Lanu, der die heilige Insel umgeben soll, den Damm, der deinen Geist beim Nachdenken über das vollbrachte große Werk vor Stolz und Befriedigung beschützen soll. Ein Gefühl von Stolz würde das Werk vernichten. Ja, baue ihn stark, damit der heftige Ansturm der stürmischen Wogen, die sich aus dem großen Ozean der Welt Mayas auftürmen und an seine Ufer schlagen, den Pilger und die Insel nicht gänzlich verschlingen, selbst wenn der Sieg bereits errungen ist. Deine Insel ist das Reh, deine Gedanken sind die Hunde, die es erschöpfen und es auf seinem Weiterlauf zum Strom des Lebens verfolgen. Wehe dem Reh, das von den kläffenden Feinden eingeholt wird, ehe es das Tal der Zuflucht, Jhana Marga, den Pfad der reichen Erkenntnis erreicht hat. Ehe du dich im Charna Marga niedergelassen und ihn dein eigen nennen kannst, muß deine Seele gleich der reifen Mangofrucht werden, so weich und süß wie ihr helles goldenes Fleisch für anderer Weh, so hart wie ihr Kern, was deine eigenen Schmerzen und Sorgen betrifft, Überwinder von Wohl und Weh. Mache deine Seele stark gegen die Fallstricke des Selbst, verdiene ihr den Namen Diamantseele. Denn wie der Diamant tief im pochenden Herzen der Erde vergraben, niemals die irdischen Lichter widerspiegeln kann, so sind dein Geist und deine Seele versunken im Jhana Marga, dürfen sie nichts vom illusionären Reich Mayas widerspiegeln. Wenn du diesen Zustand erreicht hast, werden sich die Pforten, die du auf dem Pfad noch überwinden musst, weit vor dir auftun und dich hindurchlassen. Selbst die stärksten Kräfte der Natur besitzen keine Macht, deinen Lauf aufzuhalten. Du wirst der Meister des siebenfachen Pfades sein, jedoch erst dann, o Kandidat unsäglicher Prüfungen. Bis dahin aber erwartet dich noch eine weit schwerere Aufgabe. Du musst dich selbst als Allgedanke fühlen und doch alle Gedanken aus deiner Seele verbannen. Du musst die Festigkeit des Geistes erreichen, in die keine Brise, wie stark sie auch immer sein mag, einen irdischen Gedanken nach innen wehen kann. So gereinigt muß der Schrein von aller Tätigkeit, von jeglichem Laut oder von irdischem Licht entleert sein. Wie der Schmetterling, vom Frost übermannt, leblos auf die Schwelle fällt, so müssen alle irdischen Gedanken vor dem Tempel tot zur Erde sinken. Sieh, so steht geschrieben, ehe die goldene Flamme mit stetem Licht brennen kann, muß die Lampe gut behütet an einem windgeschützten Ort stehen. Den wechselnden Winden ausgesetzt wird der Lichtstrahl flackern und die zuckende Flamme wird dunkle und ständig wechselnde Schatten auf den weißen Schrein der Seele werfen. Und dann, der du der Wahrheit folgst, wird sich deine niedere Vernunftseele wie ein tobsüchtiger im Dschungel wütender Elefant gebärden. Die Waldbäume für lebende Feinde haltend, richtet er sich bei seinen Versuchen die wechselvollen, an den sonnenbeschienenen Felswänden tanzenden Schatten zu töten, selbst zugrunde. Sei auf der Hut, damit deine Seele in der Sorge um das Selbst nicht ihren Halt auf dem Boden des Deva-Wissens verliert. Hüte dich, damit deine Seele, das Selbst vergessend, nicht die Kontrolle über den schwankenden Gehirnverstand verliert und sich so um die gebührende Frucht ihrer Siege bringt. Hüte dich vor dem Wechsel, denn der Wechsel ist dein größter Feind. Dieser Wechsel wird dich bekämpfen, dich vom Pfad hinwegführen, den du beschritten hast, und dich tief in die zähen Sümpfe des Zweifels zurückwerfen. Bereite dich vor und sei bei Zeiten gewarnt. Wenn du es versucht und dabei versagt hast, o furchtloser Kämpfer, verliere nicht den Mut, kämpfe aufs Neue und greife wieder und wieder an. Ein furchtloser Kämpfer, dessen kostbares Lebensblut bereits aus den offenen, klaffenden Wunden schießt, wird, selbst wenn es den Tod bedeutet, trotzdem noch versuchen, den Feind aus den Schanzen zu treiben und zu siegen. Tut desgleichen alle, die ihr versagt und leidet, handelt wie er, treibt alle eure Feinde aus dem Bollwerk eurer Seele, den Ehrgeiz, den Zorn, den Hass und selbst den Schatten eines Wunsches, auch wenn es euch bis jetzt noch nicht gelang. Erinnere dich, du Kämpfer für die Befreiung des Menschen, Jeder Fehlschlag ist ein Erfolg und jeder aufrichtige Versuch bringt mit der Zeit seinen Lohn. Die heiligen Samenkörner, die ungesehen in des Schülers Seele sprießen und wachsen, treiben nach jeder Prüfung stärkere Triebe. Sie biegen sich wie Schilfrohr, aber sie brechen nie. Sie können niemals vernichtet werden, doch wenn die Stunde kommt, erblühen sie. Wenn du vorbereitet kamst, dann habe keine Furcht. Ab jetzt liegt dein Weg klar vor dir. Er führt dich durch das Virja-Tor, die fünfte der sieben Pforten. Du bist nun auf dem Weg, der zum Zufluchtsort Jhanas führt, zur sechsten der Bodhi-Pforte. Weiß und durchscheinend wie ein Alabastergefäß ist das Jhana-Tor. Im Inneren brennt dort stetes goldnes Feuer, die Flamme Prajnas, die aus Atman strahlt. Du selbst bist dieses Gefäß. Du hast dich von den Sinnesgegenständen abgewandt, hast den Pfad des Sehens, den Pfad des Hörens durchmessen und stehst im Licht der Erkenntnis. Jetzt hast du den Titiksha-Zustand erreicht. Naljo, du bist gerettet. Wisse, o Besieger der Sünden, sobald ein Sovani den siebenten Pfad vollendet hat, erbebt die ganze Natur in freudiger Ehrfurcht und fühlt sich überwunden. Der Silberstern funkelt die Kunde gleich den nächtigen Blüten zu, das Bächlein murmelt zu den Kieseln, des Ozeans dunkle Wogen tragen sie brausend zu den wellenumbrandeten Klippen. Duftbeladene Brisen singen es zu Tal, und majestätische Tannen flüstern das Geheimnis leis. Ein Meister ist entstanden, ein Meister des Tages. Er steht nun gleich einer weißen Säule nach Westen gewandt. Auf sein Antlitz ergießt die aufgehende Sonne unsterblicher Ideen ihre ersten herrlichsten Strahlen. Sein Geist, dem stillen und grenzenlosen Ozean gleich, weitet sich im uferlosen Raum. Leben und Tod hält er in seiner starken Hand. Ja, er ist mächtig. Die in ihm befreite lebendige Kraft, die Macht, die er selbst ist, kann das Tabernakel der Illusion hoch über die Götter erheben, hoch über den großen Brahma und Indra. Nun ist sein großer Lohn ihm sicher. Soll er die Gaben, die daraus hervorgehen, nicht zur eigenen Ruhe und Wonne verwenden, zu seinem wohlverdienten Wohl und Ruhm, er, der die große Täuschung überwand? Nein, o Anwärter auf das verborgene Wissen der Natur, wenn einer den Fußstapfen des heiligen Tathagata folgen will, dann gehören diese Gaben und Kräfte nicht dem Selbst. Willst du die dem Sumeru entsprungenen Wasser aufstauen? Willst du den Strom zu deinem eigenen Vorteil ablenken oder ihn auf den Wellenkämmen der Zyklen zu seiner Ursprungsquelle zurückschicken? Wenn du willst, dass dieser Strom aus schwer errungener Erkenntnis, aus himmelsgeborener Weisheit frisch fließendes Wasser bleibt, dann lasse es nicht zu einem stehenden Teich werden. Wisse, wenn du ein Mitarbeiter von Amitabha, der grenzenlosen Zeit, werden willst, dann musst du das erlangte Licht gleich den zwei Bodhisattvas auf den Bereich aller drei Welten ergießen. Wisse, der Strom übermenschlicher Erkenntnis und die von dir erworbene Deva-Weisheit müssen von dir, dem Kanal Alayas, in ein anderes Bett geleitet werden. Wisse, o Naljor, du vom geheimen Pfad, seine reinen, frischen Wasser müssen dazu benutzt werden, die salzigen Wogen des Ozeans süßer zu machen, jenes mächtige Meer der Trübsal, gebildet aus der Menschen Tränen. Ach, wenn du erst einmal wie ein Fixstern in des Himmels höchster Höhe geworden bist, muß jener prächtige himmlische Stern aus den Tiefen des Raumes für alle strahlen, nicht für sich selbst. Gib allen Licht, von keinem aber nimm es. Ach, wenn du erst einmal wie der reine Schnee der Bergtäler geworden bist, kalt und gefühllos gegen Berührung, warm und schützend für die Saat, die tief unter seinem Busen schlummert, dann muß dieser Schnee jetzt den beißenden Frost, die Stürme aus dem Norden aushalten und die Erde, die verheißungsvoll die Ernte in sich birgt, die den Hungrigen ernähren soll, vor deren scharfem, eisigen Zahn beschützen. Aus eigener Entscheidung verurteilt, während weiterer Kalpas zu leben, ohne Dank, von Menschen unbemerkt, als Stein eingekeilt mit zahllosen anderen Steinen, die den Schutzwall bilden, das ist deine Zukunft, wenn du das siebente Tor durchschreitest. Erbaut von den Händen vieler Meister des Mitleids, aus ihren Qualen aufgerichtet, mit ihrem Blut zementiert, schützt er die Menschheit, seit der Mensch zum Menschen geworden, bewahrt sie vor zukünftigem, weit größerem Elend und Leid. Dennoch sieht ihn der Mensch nicht, nimmt ihn nicht wahr. Niemand wird auf das Wort der Weisheit achten, denn niemand kennt es. Du aber hast es vernommen, du weißt alles, du, dessen strebende Seele ohne Arg ist. Du musst wählen, so höre denn weiter. Auf Sovans Pfad, o Srotapati, bist du in Sicherheit. Ja, hinter jenem Marga, auf dem dem müden Pilger nur Finsternis begegnet, auf dem von Dornen aufgerissen Blut von den Händen tropft, die Füße wund von scharfen, unnachgiebigen Steinen sind und Mara seine stärksten Waffen schwingt, liegt ein großer, unmittelbarer Lohn. Ruhig und unbewegt gleitet der Pilger auf dem Strom dahin, der zum Nirvana führt. Er weiß, je mehr seine Füße bluten, desto weißer wäscht er sich selbst. Er weiß, nach sieben kurzen und flüchtigen Geburten ist Nirvana sein. So beschaffen ist der Jhana-Pfad, der schützende Hafen des Yogi, das erhabene Ziel, das die Srotapatis erflehen. Anders aber ist es, wenn er sich für den Aryahata-Pfad entschieden und ihn betreten hat. Auf ihm wird Klesa für immer zerstört, werden Tanhas Wurzeln ausgerissen. Doch Schüler, warte, noch ein Wort. Könntest du göttliches Mitleid austilgen? Mitleid ist kein Attribut, es ist das Gesetz der Gesetze, ewige Harmonie, Alaya selbst, eine uferlose, universale Essenz, das Licht immerwährenden Rechts, die Folgerichtigkeit aller Dinge, das Gesetz ewiger Liebe. Je mehr du eins mit ihm wirst, je mehr du in seinem Sein aufgehst, je mehr sich deine Seele mit dem, was ist, vereinigt, desto mehr wirst du selber absolutes Mitleid verkörpern. Solcher Art ist der Arya-Pfad, der Pfad der Buddhas der Vollkommenheit. Was meinen wohl die heiligen Rollen, wenn sie dir sagen lassen: Om, ich glaube, dass nicht alle Arhats nach der süßen Frucht verlangen, die auf dem Pfad Nirvanas wächst. Om, ich glaube, dass nicht alle Buddhas in den Nirvana-Dharma eintreten. Gewiss, auf dem Arya-Pfad bist du keins Rotapati mehr, du bist ein Bodhisattva. Der Strom ist überschritten. Wahr ist's, du hast ein Recht auf das Dharmakaya-Gewand. Aber der Sambhogakaya ist größer als ein Nirvani und noch größer ist ein Nirmanakaya, der Buddha des Mitleids. Nun neige dein Haupt und höre wohl, o Bodhisattva, das Mitleid spricht und sagt, kann Seligkeit bestehen, wenn alles leiden muss, was lebt? Willst du, den Schmerzensschrei der ganzen Welt vernehmend, gerettet sein? Du hast gehört, was gesagt wurde. Du musst die siebente Stufe erreichen und das Tor der letztgültigen Erkenntnis durchschreiten, aber nur um dich mit dem Leid zu verbinden. Wenn du ein Tathagata werden möchtest, folge den Schritten deiner Vorgänger und bleibe selbstlos bis zum endlosen Ende. Du bist erleuchtet, wähle deinen Weg. Sieh auf das milde Licht, das den östlichen Himmel überflutet. In Zeichen des Lobpreisens vereinigen sich Himmel und Erde, und von den vierfach manifestierten Mächten erhebt sich ein Gesang der Liebe, sowohl aus dem flammenden Feuer als auch vom fließenden Wasser, von der süß duftenden Erde und vom rauschenden Wind. Horch! Aus dem tiefen, unergründbaren Wirbel des goldenen Lichts, in dem der Sieger badet, erhebt sich in tausend Tönen der Allnatur wortlose Stimme und verkündet, Freude sei mit euch, o Menschen von Myalba! Ein Pilger ist zurückgekehrt vom anderen Ufer, ein neuer Ahan ist geboren. Friede allen Wesen.